Wenn ich dich jetzt damit begrüße, mit schön, dass du da bist, schön, dass du gerade Zeit hast, schön, dass du mir zuhörst, dann mach das, was bestimmt ist mit dir. Dann ist es so, dass ich dich auf eine Ebene mit mir setze, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen können und wir ein bestimmtes Verhältnis in dieser Kommunikation haben. Und in dieses Verhältnis möchte ich dir natürlich erstmal ganz liebe Grüße hier vom Starnberger See aus dem Kloster von Bernried schicken. Wie du wahrscheinlich an der Tonqualität oder am Ton auch hören wirst, da ist etwas Hall drunter. Ich sitze hier schon extra im Lesesaal der Bibliothek gegenüber von einem Bücherregal voller Bücher, damit das mit dem Hall sich einigermaßen in Grenzen hält. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Es gibt wirklich keinen Raum, der nicht extrem widerhallt, weil die Decken sehr hoch sind, weil die Räume sehr offen sind. Es ist wunderschön von der Atmosphäre. Davon schicke ich dir jetzt auch ganz viel Energie. Aber es ist eben nicht unbedingt der idealste Ort, um eine Tonaufnahme zu machen. Ich hoffe, du kannst darüber hinwegsehen bzw. hinweghören und wertest deshalb das, was du hören wirst, nicht automatisch ab. Nein, ich möchte nämlich ganz bewusst dieses Verhältnis auf Augenhöhe. Und ich betone das diesmal ganz explizit und ganz besonders, weil es genau darum gehen soll. Ich bin ja diese Woche hier für das zweite Modul des Familienaufstellens bzw. des systemischen Aufstellens. Es geht nicht nur um Familien. Diese Woche geht explizit um die Herkunftsfamilie, also gerade so die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern, ganz viel über den Zweiten Weltkrieg, weil es für uns alle ja eine bestimmte Bedeutung und eine bestimmte Geschichte mit sich trägt. Und dazu gehört ganz besonders eigentlich dieser Begriff der Hierarchie und eben dieser Ebenen, wo ich stehe. Und diese Ebenen sind natürlich auch in unseren normalen Beziehungen und in unserer Kommunikation eben sehr, sehr wichtig. Und man sollte, ja, nicht man sollte, sondern ich sollte und du solltest auch viel bewusster damit umgehen, denn es ist manchmal so ausschlaggebend, was wir wie sagen und wie auch unsere Worte schon eine bestimmte Hierarchie in sich tragen. Und genau darüber werde ich dir heute ein bisschen was erzählen und natürlich auch zu den Hierarchien so in unserem Rechtssystem. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Wie immer vorneweg der Disclaimer. Ich gebe hier keine Rechtsberatung. Ich bin dazu gar nicht in der Lage. Ich warte gerade immer noch auf das Ergebnis meines ersten Staatsexamens, was ich geschrieben habe. Das dauert leider ein bisschen. Davon abgesehen darf ich auch dann keine Rechtsberatung machen. Wenn du ein juristisches Problem jeglicher Art hast, geh bitte zu einem fertig ausgebildeten Anwalt deines Vertrauens oder einer Anwältin deines Vertrauens. Die können das. Ich bin hier eigentlich nur dafür da, dir ein bisschen was von den Dingen, die ich erlebe, die ich erfahre, die ich so wahrnehme, zu erzählen und möchte dir damit einen möglichst positiv konnotierten Zugang zu unserem Rechtssystem bieten, den es so eigentlich sonst nicht gibt, eben gerade im Zusammenspiel mit Persönlichkeitsentwicklung und Lebensfreude. Dabei, wie gesagt, jetzt ganz viel Spaß und ein ganz liebes Hallo und herzlich willkommen zu Weltfremd, deinem Podcast für ein recht erfülltes Leben mit mir, mit Kranje. Doch gerade diese Sätze sind es, die mir wirklich wichtig sind, dir ganz oft zu sagen. Und ich habe die auch schon ganz oft gesagt, dieses Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es dich gibt. Es ist so wichtig, dass du Teil dieser Welt bist. Es ist so schön, dass du in dieser Welt bist. Und das sind Sätze, die wir viel zu wenig sagen. Und es sind gleichzeitig Sätze, die so sehr diese Augenhöhe erzeugen wie fast kein anderer Satz. Denn es geht da um eine bestimmte Wertschätzung dem anderen gegenüber. Wie oft drücken wir nur aus, was uns nicht gefällt, wo wir unzufrieden sind, sind dabei mit dem Fokus wahnsinnig bei uns selbst und uns interessiert eigentlich gar nicht so sehr, wie es dem anderen damit geht, sondern ich will das loswerden. Und das Gegenstück dazu ist eben dieses absolute Sehen des anderen als den, der er ist, was unglaublich schwierig ist und auch die Akzeptanz und die Achtung dessen, was er ist und dass er das sein darf. Und das ist für mich dieser Ausdruck von Wertschätzung. Und da war ich jetzt eigentlich schon bei zwei Begriffen, die was ganz Unterschiedliches meinen. Nämlich dieses ich akzeptiere etwas oder ich achte etwas. Wenn du dir dazu jeweils mal einen Satz sagst, ich akzeptiere, dass das Wetter schlecht ist oder ich achte, dass das Wetter schlecht ist, wobei mit dem Wetter ist es eher schwierig. Nimm ruhig eine Person und sag dir, dass ich akzeptiere Peter so, wie er ist oder ich achte Peter so, wie er ist. Sind das schon zwei ganz unterschiedliche Gefühle, wenn man die zulässt, die man dazu empfindet. Man merkt sehr schnell, dass mit dem Akzeptieren, das kommt aus einer drüberstehenden Position. Man schaut runter und akzeptiert es, weil man so großzügig ist. Bei dem Achten, da geht es viel mehr um Augenhöhe, da geht es viel mehr um Einssein. Und das ist auch was, was wahrscheinlich in der Kommunikation mit dem anderen viel besser ankommen wird. Ich akzeptiere es viel härter, ist viel abweisender und baut nicht diese Nähe auf, die dieses Achten aufbauen würde. Ein weiteres Beispiel dafür ist das mit dem Mitleid und Mitgefühl. Man sagt ja ganz oft, oh, ich habe Mitleid mit dir. Und ich gehe immer wieder darauf ein, wenn es jemand sagt, sag doch bitte, ich fühle mit dir oder ich habe Mitgefühl mit dir. Denn das Problem an Mitleid ist erstens, dass ich auch eine Bewertung mit reingebe und den anderen automatisch in eine niedrigere Position tue, weil ich drüber stehe auf einer gewissen Ebene. Und gleichzeitig nehme ich Leid zu mir, was ich gar nicht beheben kann, womit ich nichts zu tun habe. Und wenn ich dann mitleide, dann bin ich in einer ausgelieferten Position. Dann bin ich in einer Abhängigkeit. Dann bin ich angewiesen darauf, dass der andere sich um dieses Leid kümmert, dass es weggeht, damit ich nicht mehr mitleide. Moment, ich trinke mal einen Schluck. Meine Stimme will gerade nicht mehr so. So, ich hoffe, es ist jetzt erstmal besser. Die ist irgendwie immer noch nicht so ganz wieder da. So, das bessere Wort zum Mitleid ist das Mitgefühl. Weil wenn ich mitfühle, dann habe ich Empathie für den anderen. Dann spüre ich auch das Gefühl mit. Dann kann ich es auch irgendwie benennen oder kann sagen, ja, ich merke, wie sich das anfühlen muss. Ich finde das auch irgendwie anstrengend oder ich finde es auch schön oder so. Aber es ist auf einer ganz anderen Ebene. Es ist nicht dieses Übergeordnete, es ist auch nicht schon eine Bewertung mit drin, weil Leid ist ja immer schon eine Abwertung, ist ja immer schon negativ, sondern es ist eindeutig bei dem anderen das lassen, was dahin gehört, nämlich die Bewertung, die dir nicht zusteht als Außenstehender, der das Gefühl ja eigentlich nicht hat oder auch der Situation nicht so ausgeliefert ist, wie das der Betroffene direkt ist. Überhaupt fällt mir auch gerade in diesem therapeutischen Kontext oder jetzt auch in dieser Ausbildung und so weiter immer wieder auf, wie sehr auch zum Beispiel dieses Helfen wollen auch eine bestimmte Hierarchie mit sich bringt. Klar, wenn ich Unterstützung brauche und jemand hilft, dann ist das total toll und dem ist eindeutig nicht zu widersprechen und es sollte auch so sein, zumindest meinem Empfinden nach. Das ist natürlich auch eine Bewertung. Aber wenn ich sage, ich muss dir jetzt helfen oder ich möchte dir jetzt helfen oder lass dir von mir helfen, dann bin ich auch in der übergeordneten Position, weil ich es ja besser weiß. Ich weiß, wie es richtig ist und ich möchte dir das gerne zeigen. Das ist sowieso ja so eine Krankheit, woran wir irgendwie alle so mal entweder gelitten haben oder immer noch leiden. Und ich bin immer noch dankbar, dass ich da einigermaßen geheilt in vielen Ebenen davon bin. Denn es ist unglaublich anstrengend, irgendwas immer besser wissen zu wollen. Weil du bist nicht der andere Mensch. Du hast nicht die Erfahrung gemacht. Du bist nicht in der Situation. Du hast keine Ahnung, was da eigentlich gerade läuft. Du siehst zwar Teile, aber es ist nie das Gesamtbild. Du kennst nie die Weltkarte des anderen. Du kennst nie, was da alles eine Rolle spielt. Selbst wenn du mit dem Jahrzehnte zusammengelebt hast, wirst du das nicht ganz wissen. Und da sich hinzustellen und zu sagen, aber ich weiß trotzdem besser, weil das ist natürlich das größte Hierarchiegefälle, was du eigentlich aufbauen kannst, weil du dich eben absolut darüber stellst und der andere eigentlich gar keine Chance hat, wirklich frei zu agieren, sondern er ist eigentlich, entweder er ist darauf angewiesen, dir zu gefallen und wird dir deswegen zustimmen, oder ist es nicht und wird wahrscheinlich mit dir eher nichts mehr zu tun haben wollen oder sowas oder in einen Streit geraten. Das ist beides sehr, sehr anstrengend. Und überhaupt dieses, ich muss es besser wissen, ist auch für die eigene Energie so, ja, nicht nur anstrengend, sondern auch irgendwie so unerfüllend, würde ich es fast nennen. Weil ich kann es ja noch nicht mal für mich selber besser wissen. Und das Einzige, wie ich versuche, immer wieder diese Bestätigung zu kriegen, dass es das Richtige ist, ist ja darüber, dass ich andere davon überzeuge. Und damit komme ich eben in so eine Endlosspirale des Besserwissens, nur weil ich der Meinung bin, dass ich das wissen muss. Aber ich möchte eigentlich nicht nur auf diese Wörter, die wir benutzen oder die Dinge, die wir tun im Sinne von, wir wollen andere überzeugen, um uns selbst zu bestätigen oder sowas, hier eingehen im Sinne von Hierarchie, sondern es geht natürlich in dieser Woche, wo ich mich sehr viel mit Herkunftsfamilie beschäftige, auch ganz, ganz viel um diese familiäre Hierarchie. Und zwar nicht um die, wer hat denn, wer hat denn die Hosen an zu Hause oder wer ist denn der Bestimmer oder sowas, sondern um Hierarchien in diesem System Familie. Nämlich zum Beispiel, dass derjenige, der im Stammbaum zuerst kommt, auch derjenige ist, der vermutlich der Auslöser für was Bestimmtes ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns wieder diesem Mitfühlen zuwenden, gibt es etliche Dinge, die die zweite oder dritte Generation genauso trägt, wie zum Beispiel die erste Generation. Ich glaube, mit Zahlen ist das ein bisschen kompliziert. Also was die Enkelkinder genauso tragen wie ihr Großvater zum Beispiel. Über warum das so ist oder wie das sich entwickelt oder warum das dazu kommt, das ist ein ganz anderes Thema. Dazu gibt es auch ganz viele coole Theorien, aber das möchte ich jetzt hier sicherlich nicht klären. Es hängt ein bisschen damit zusammen, woran du glaubst, was so deine Überzeugungen von der Welt sind. Und die möchte ich auch nicht verändern, denn ich möchte dich da nicht davon überzeugen, dass ich recht habe. Ich möchte eigentlich vielmehr darauf hinweisen, dass es voll oft so ist, dass wir abgekapselt unser einzelnes Problem angucken. Dass wir anschauen, okay, ich habe, was weiß ich, ich kann mich nicht durchsetzen. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich habe keinen Selbstwert. Irgendwelche solchen Probleme eben zum Beispiel. Und dass wir ganz übersehen, dass es ja Geschichten vor uns gibt, die uns auf welche Art auch immer, zum Beispiel epigenetisch oder sonst wie, die uns prägen, die etwas mit uns machen, weil sie vor uns waren. Und da ist eine bestimmte Hierarchie drin. Der, der zuerst kommt, da gehört es hin und nicht zu mir. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass ich keinen Selbstwert habe und ich weiß, dass es da eine Geschichte gab, wo mein Vater oder mein Großvater oder sowas verleugnet wurde und nie geachtet wurde in der Familie oder sowas, dann ist eigentlich sehr, sehr deutlich, dass das nicht mein Problem ist, sondern dass ich das aus Loyalität, aus Sympathie, aus Nähe zu meinem Vater oder zu meinem Großvater für diesen Menschen trage. Noch deutlicher wird das zum Beispiel in Bildungssachen tatsächlich. Und das ist etwas, was ich selber so erlebt und erfahren habe. Eines der Dinge, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, die ich für mein Staatsexamen im Vorfeld auflösen musste, war, ich habe irgendwie die Erlaubnis gebraucht, das jetzt tun zu dürfen, mich aus dem System meiner Familie rausbewegen zu dürfen. Und zwar nicht, weil ich als Einzige ein Studium jetzt abschließe oder Akademikerin bin oder so, sondern weil es einfach diese Mutterlinie, diese weibliche Linie gibt, zu der ich garantiert als Tochter und auch, ich bin ja auch Mutter, auch als Mutter extrem loyal bin, wo die Geschichte einfach die ist, dass meine Oma nicht aufs Gymnasium gehen durfte, weil sie den Laden übernehmen sollte, obwohl da extra die Lehrer hingegangen sind und gesagt haben, bitte schickt sie zum Gymnasium und was weiß ich was. Und es wurde ihr verwehrt und daran hat sie gelitten. Genauso meine Mutter hat eine ähnliche Geschichte, die ist auch vom Gymnasium runtergegangen, weil man sie irgendwie nicht unterstützt hat richtig und weil da irgendwie nie dieser Zuspruch da war, den ja die Mutter von ihr gar nicht geben konnte, weil sie damit eine Geschichte hatte. Und genauso hat sie dann auch da eine Geschichte und sie hat meines Erachtens nach, zumindest meines Empfindens danach, darunter gelitten, dass sie nicht studiert hat als einziges bei uns sozusagen. Und da kam ich dann und ich wollte jetzt mein Staatsexamen schreiben und ich habe auf einmal gemerkt, wow, krass, ich kann null auf diese Ressourcen, die von meiner Mutterseite, also meine Mutter ist sehr zielstrebig gewesen, sehr ehrgeizig, hat sich wahnsinnig gut auf ihre Vorhaben konzentrieren können. Ich konnte auf einmal auf keine dieser Ressourcen zurückgreifen und ich konnte das erst dann, als ich quasi damit aufgeräumt habe, als ich da gesagt habe, ich achte, dass ihr das nicht hattet und aus Ehre dazu, dass ihr das nicht hattet, für euch tue ich das jetzt trotzdem sozusagen. Und erst da wurde das möglich überhaupt, dann auch diese ganzen Dinge, die ich ja eigentlich dank meiner Mutter kann, auch da voll mit reinzubringen. Und das ist eigentlich auch das, worum es eigentlich bei diesen Aufstellungen, bei diesen Vererbungssachen geht, warum da Hierarchie so wichtig ist. Dass man versteht, dass das jetzt zwar für mich akut ein Problem gerade ist, dass mich das irgendwie beeinflusst in meinem aktuellen Leben, dass es aber nicht zu mir gehört, dass es beim anderen sein darf, dass ich ihn achte dafür, aber dass ich es deswegen nicht tragen muss. Es geht also um Verantwortung und zwar Verantwortung dort zu lassen, wo sie hingehört und gleichzeitig Verantwortung für das zu übernehmen, was zu einem gehört oder was man an Verantwortung im jetzigen, im Hier und Jetzt haben muss und haben sollte. Und jeder, der schon mal irgendwie was mit Aufstellung oder sowas zu tun hatte oder einen dieser Effekte kennt, weiß, was auf einmal für eine Leichtigkeit da drin liegt, wenn man das quasi beim anderen lassen kann, wenn man das wieder dorthin tut, wo es hingehört, wenn man es sozusagen zurückgeben kann, weil man frei davon wird und trotzdem loyal bleiben kann. Und dazu ist eben einer der absolut grundlegenden, maßgeblichen Punkte, dass wir diese Hierarchie achten. Dass wir achten, dass der Vater vor uns gekommen ist sozusagen oder die Mutter vor uns gekommen ist. Und dass wir verstehen, was das bedeutet, dass all diese Erfahrungen nicht einfach nur von dem gemacht wurden, sondern dass wir diese Beziehung achten. Selbst wenn ich mit meiner Mutter oder meinem Vater keinen Kontakt mehr habe, weil ich entweder den abgebrochen habe oder weil derjenige schon tot ist, das wirkt weiter. Und ich kann das nie lösen, weil das gehört zu meiner Geschichte. Es ist ja schon auf biologischer Ebene total unmöglich zu sagen, ich trenne mich von meiner Mutter, weil dann müsste ich mich ja eigentlich umbringen, weil jede Zelle Bestandteile davon hat. Also insofern ist da diese Achtung der Geschichte so maßgeblich. Und das würde ich hier eben mit dem Begriff Hierarchie in Verbindung setzen. Ich möchte dich also an der Stelle sehr ermutigen, Vater und Mutter zu ehren, zu achten, wie auch immer, und alle deine Vorfahren sozusagen anzugucken und zu schauen, was für Menschen das waren und sie dafür zu achten oder zu ehren, der sie waren, aber gleichzeitig zu verstehen, dass das zwar deren Geschichte ist und dass das auch ein Teil von mir damit ist, aber dass die Verantwortung bei denen liegt und nicht bei mir. Und damit geschieht so viel, ja, dadurch wird so viel Raum für Nähe in unserem eigenen Leben irgendwie frei. Und wir haben auf einmal diese Selbstbestimmbarkeit sozusagen wieder ein Stück weit zurück, weil wir eben nicht die Kinder unserer Vorfahren, also nicht gefesselt sind an diese Geschichten, sondern unsere eigenen erzählen dürfen und unsere eigenen in unsere eigenen Bewertung schreiben dürfen, was, wie ich finde, so wichtig und so maßgeblich ist. Und nur wenn wir das können, nur wenn wir selbst quasi diese Selbstverantwortung wieder bei uns haben, dann geht dieses andere, womit ich hier gerade angefangen hatte, zu sagen, ich muss ein bisschen auf die Verantwortlichkeit auch bei meiner Sprache achten, weil wir so sensibel eigentlich mit Sprache umgehen sollten und es so wenig tun und deswegen so viel Streit und so viel Ärger entsteht, dass ich mir deutlicher vor Augen führe, auf welcher Ebene möchte ich denn mit dem anderen kommunizieren. Und tatsächlich geht das wirklich so, wenn du zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Lust hast, irgendwo anzurufen, wird der andere das merken, ohne dass du das sagen musst. Ohne dass deine Stimme sich verändern muss, wird er das spüren. Und so kannst du eigentlich immer, auch vorab, ohne dass du über jedes Wort nachdenken musst, was du benutzt, eine bestimmte Qualität für ein Gespräch wählen und dadurch wird es leichter und dadurch wird auch das Vokabular anders. Ich fand es nur so wichtig, einmal darauf hinzuweisen, dass es eben ganz, ganz große Unterschiede in ganz kleinen Feinheiten, wie zum Beispiel mit dem Mitleid und Mitgefühl gibt oder mit dem Akzeptieren und mit dem Achten. Denn auch wenn es nur solche Feinheiten sind, die haben so eine große Wirkung. Und das liegt eben mit an der Hierarchie, die damit verbunden ist, in unserer Vorstellung. Und wir arbeiten ja jetzt nicht nur in Familiensystemen mit Hierarchie, wir arbeiten ja auch beruflich mit Hierarchie. Da gibt es ja auch ein Über-Unter-Verhältnis. Und wenn ich da auch mit den Worten nicht sensibel umgehe, dann kann es da auch zu Missverständnissen und zum Gefühl kommen, dass man nicht geachtet, nicht gesehen wird. Und das kann dann auch schon zu Kündigungen oder sowas führen. Und ich hatte dir auch eingangs schon versprochen, ich werde dazu auch was sagen im juristischen Kontext, also auf unser Rechtssystem betrachtet. Tatsächlich hatte ich dir in irgendeiner Folge ja schon mal den Unterschied zwischen Zivilrecht, Strafrecht und öffentlichem Recht erzählt. Genau da spielt ja Hierarchie eine ganz maßgebliche Rolle. Wir haben das Zivilrecht, wo Bürger gegen Bürger auf einer Ebene, also auf der gleichen Ebene, auf Augenhöhe gegeneinander vor Gericht gehen oder gegeneinander einen Rechtsstreit austragen oder in Beziehung überhaupt miteinander gehen. Wir müssen ja nicht nur im negativen Sinne da irgendwie agieren. Und wir haben das Strafrecht, wo der Staat Schuld, also begangenes Unrecht, was schuldig begangen wird, unter Strafe stellt, bestraft. Also wir haben ein ganz klares, ganz deutliches hierarchisches Verhältnis, wobei es da trotzdem so ist, dass anders als in Amerika es nicht so ist, dass der Angeklagte allein gegen den Staat kämpft sozusagen. Also da ist natürlich auch ein Anwalt dabei, auch in Amerika, sondern dass die Staatsanwaltschaft bei uns ganz klar den Ermittlungsauftrag hat, nämlich nicht gegen den Angeklagten zu ermitteln, sondern für die Wahrheit. Und damit ergibt sich natürlich ein bisschen ein ganz anderes Hierarchieverhältnis, als man das erstmal so auf den ersten Blick sieht. Also wir haben einen Richter, der dann am Ende Recht spricht auf der Grundlage von den Ermittlungsergebnissen von der Staatsanwaltschaft, wozu natürlich der Angeklagte jederzeit etwas äußern kann, jederzeit Vorschläge vorbringen kann und wozu auch natürlich Zeugen vernommen werden und auch der Anwalt vom Angeklagten natürlich was zu sagen hat. Aber tatsächlich, dieses Hierarchieverhältnis ist zwar anders, als man das so auf den ersten Blick sieht, aber es ist jedem bewusst, der mit diesem Rechtssystem was zu tun hat. Und deswegen ist das auch genau so normiert. Deswegen sind die Gesetze auch genau so gemacht. Im Strafrecht ist zum Beispiel ganz klar, dass nur das unter Strafe stehen kann, was zu dem Zeitpunkt, wo eine Tat begangen wurde, auch unter Strafe stand. Das, was explizit deutlich formuliert so im Gesetz stand. Wenn das auch nur ein bisschen schwammig ist, wird es immer zugunsten des Angeklagten ausgelegt, weil man sagt, man kann nicht Dinge bestrafen, wo nicht klar ist, dass sie bestraft werden. Und da trägt man diesem hierarchischen System, was da zugrunde liegt, eben so ein bisschen Rechnung und versucht so ein bisschen einen Ausgleich hinzukriegen. Also man versucht da überall Fairness reinzubekommen. Es ist auch so, dass du nicht wegen der gleichen Tat zweimal bestraft werden kannst oder dass es, wenn eben etwas unsicher ist, wenn nicht klar ist, ob du das warst, wenn da auch nur der geringste Zweifel dran ist, dann gilt bei uns in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Kann nicht gegen ihn geurteilt werden, wenn es nicht klar für den Richter aus den Beweisen hervorgeht, dass da Schuld besteht. Und jetzt habe ich da bisher das dritte Verhältnis noch aufgeklammert, das öffentliche Recht. Und das ist eigentlich am klarsten, zumindest im Verwaltungsrecht. Ich hatte das ja auch schon mal erklärt, dass es auch noch Verfassungsrecht gibt. Aber wir bleiben jetzt mal bei den Verwaltungssachen, weil es die Dinge sind, die mit dir was zu tun haben. Du bist relativ sicher kein Verfassungsorgan, deswegen wirst du selten vom Bundestag oder vom Bundespräsidenten oder sowas ein Schriftstück in deinem Briefkasten finden. Und wenn, dann ist es vermutlich auch nur irgendwie eine Geburtstagskarte oder eine Ehrung fürs 20. Kind oder was auch immer. Aber nicht etwas, was rechtlich dich irgendwie betrifft. Wohingegen, wenn du vom Staat irgendwelche, ja, von zum Beispiel steuerrechtlich irgendetwas bekommst oder wenn du eine Baugenehmigung erhältst oder irgendeinen anderen Bescheid, irgendeinen Kostenbescheid oder sowas, weil du zum Beispiel in der städtischen Musikschule dein Kind zum Musikkurs angemeldet hast oder sowas, dann ist das Verwaltungsrecht und das ist tatsächlich auch etwas, was auf einem hierarchisch unterschiedlichen Level abläuft, nämlich der Bürger untergeordnet dem Staat. Und auch da ist es heutzutage bei uns so, dass man versucht, da einen gewissen Ausgleich zu formulieren sozusagen. Und da ist natürlich allen voran das, was bei uns auch im Grundgesetz ganz vorne steht, unsere Grundrechte, das wollte ich sagen, die sehr äquivalent zu den Menschenrechten inzwischen als Schutzrechte gelten. Und zwar als Schutzrechte gegen den Staat. Und das ist eigentlich was ganz Tolles. Früher wäre das unvorstellbar gewesen, dass irgendjemand ein Recht gegen den König oder gegen das Parlament oder sowas hat. Und heutzutage ist es für uns total normal, dass wenn eine bestimmte Grenze überschritten wird, zum Beispiel an Persönlichkeitsrecht, an Würde, an Eigentum oder sowas, ich mich dagegen wehren kann. Und da eben dieser Schutzschirm eines Grundrechts greift. Deswegen empfehle ich übrigens tatsächlich mal einen Blick ins Grundgesetz zu werfen, weil es tatsächlich erstaunlich viele Sachen gibt, die da eigentlich geschützt sind. Also man muss sich nur Artikel 1 bis Artikel 19 angucken. Ja, wobei man könnte 20 und 21 schon auch noch mit dazu angucken. Eigentlich sind so die ganzen ersten, so dieses ganze Kapitel ist total interessant, sich mal anzuschauen, in was für einer Struktur da geschützt wird. Man sollte sich aber vor Augen halten, wie das dann auch entstanden ist, dass das auch aus einem hierarchischen Verhältnis entstanden ist, dass das aus der Notwendigkeit, sich eine Verfassung zu geben, in einem Moment, wo man eigentlich ganz Deutschland wiederhaben wollte, entstanden ist. Deswegen ja auch der abweichende Begriff zur Verfassung, deswegen heißt es bei uns Grundgesetz und nicht Verfassung. Und dass es als Notwendigkeit von, ja, von den Alliierten, quasi von den Besatzungsmächten vorgegeben wurde, dass sowas zu formulieren ist. Und zwar nicht so, das haben dann schon Juristen zusammen in der Herrn-Chiemsee-Konferenz ja niedergeschrieben, aufgeschrieben, beraten. Und das ist auch ein ganz, ganz tolles Regelungswerk. Und das ist einfach der Gesichtspunkt, unter dem man das also historisch durchaus betrachten sollte. Aber es ist auch phänomenal eigentlich, was da alles mit drin ist. Dass man zum Beispiel erbt, ist dort garantiert. Also es kann nicht die ganze Erbschaft irgendwie, was weiß ich, an den Staat gehen oder an den König oder sowas, sondern es ist klar, dass deine Erben, also dass deine Kinder etwas von dir erben können, allein weil wir dieses Grundgesetz haben und weil wir diese Rechte haben, die wie so einen Schutzschirm über uns aufgespannt sind. Und es ist tatsächlich so, dass je enger, also je mehr das in diesen Bereich reingeht, desto besser ist das auch geschützt. Es ist wirklich wie unter einem Schirm. In der Mitte bleibt man trocken. Wenn man sich in so Randgebiete begibt, dann kann man mal ein bisschen nass werden, aber trotzdem ist da die Funktion des Schirms da. Und es ist tatsächlich, also ich kann das nicht oft genug betonen, ich hoffe, ich habe das jetzt schon genug betont, es ist wirklich so, dass überall in unserem Gesetz, wo es anfängt, hierarchisch zu werden, wo klar ist, dass es eine Privilegierung auf einer Seite gibt, zwischen Staat und Bürger eben jetzt herausgenommen gerade als Beispiel, das habe ich ja gerade erklärt, dass da immer versucht wird, ein Kontra zu schaffen. Und so ist es tatsächlich sogar in diesem Bereich von Bürger gegen Bürger, also auf Augenhöhe, genauso. Auch da, immer dann, wenn es anfängt, ein Ungleichgewicht zu geben, also zwischen Vermieter und Mieter, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, zwischen Verbraucher und Unternehmer. Immer dann gibt es Schutzregeln für den Schwächeren. Immer dann gibt es in unserem Rechtssystem einen Ausgleich und genau so funktioniert unser Rechtssystem. Und wenn man das mal so ein bisschen verinnerlicht hat, dann kann man da vielleicht auch so ein bisschen Dankbarkeit hinbringen, weil das ist gar nicht so selbstverständlich und es ist eigentlich was ganz, ganz Tolles, weil es dich in so vielen Bereichen deines Lebens schützt. Zum Beispiel in den ja vor ein paar Folgen genannten AGB, wo ich über den Coaching-Vertrag bei mir so ein bisschen erzählt habe und dass das ja AGBs sind, dass ich einfach weiß, dass ich guten Gewissens abhaken kann. Ich habe die gelesen als Verbraucher, weil ich weiß, da können ganz viele Dinge gar nicht drinstehen, da kann gar nichts Böses passieren, weil ich bin da geschützt. Man passt auf mich auf, weil man weiß, dass das sonst ein Ungleichgewicht entsteht. Und ich finde das, wenn ich das aus dem Blickwinkel betrachte, total toll, wie bei uns mit Hierarchien umgegangen wird und wie eben versucht wird, da immer einen Ausgleich mit reinzubringen. Und ich finde, das hat schon was mit Gerechtigkeit zu tun und mit, ja, mit dem Wert des Menschen, mit der Würde und dann letzten Endes wieder mit diesen Sätzen, die ich dir auch schon am Anfang gesagt habe. Ich finde es schön, dass es dich gibt und das kommt damit zum Ausdruck, finde ich. Und das beruhigt mich. Und ich finde, dass das Teil einer guten Welt ist. Damit möchte ich mich von dir heute gerne verabschieden. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Ich werde jetzt meinen Kurs weitermachen. Ganz viel lernen. Wahrscheinlich wirst du noch das eine oder andere von mir dazu hören. Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen meine Pause genießen. Hier gibt es gleich Kaffee und Kuchen. Und ich wünsche dir einfach einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und wir sprechen uns bald wieder. Hab eine wunderschöne Adventszeit und genieß den Tag. Vielleicht, indem du auch ein bisschen mehr darauf achtest, den Menschen, die dir was bedeuten, ganz klar auf Augenhöhe und in einer ganz besonderen, vielleicht liebevollen Qualität zu begegnen. Ganz viel Spaß dabei, alles Liebe, fühl dich umarmt und denk dran, dass du ganz wertvoll und ganz richtig in dieser Welt bist. Deine Kiranya.